Die Schweiz wächst. Sie wächst auf den Straßen, in den Zügen, auf dem Wohnungsmarkt und in den Statistiken. Seit der Einführung der vollen Personenfreizügigkeit hat das Land einen beispiellosen demografischen Schub erlebt. Doch während Politik und Wirtschaftsverbände gebetsmühlenartig betonen, dass diese Zuwanderung der absolute Garant für unseren Wohlstand sei, macht sich in der Bevölkerung ein spürbares Unbehagen breit. Dichte Stress, explodierende Mieten und die Sorge um den schleichenden Verlust von realer Lebensqualität sind im Alltag der Menschen angekommen. Die Nachhaltigkeitsinitiative will hier nun mit einem Bevölkerungsdeckel einen verfassungsrechtlichen Riegel vorschieben. Die Ökonomenzunft reagiert fast geschlossen mit drastischen Warnungen vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Doch es gibt gewichtige Ausnahmen. Bei mir ist nun einer der profiliertesten Ökonomen des Landes, Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Buchautor. Guten Tag, Herr Binswanger.
Guten Tag.
Herr Binswanger, wenn man den Wirtschaftsverbänden wie Economy Suisse oder auch einigen ihrer Kollegen wie Aimo Brunetti zuhört, dann lebt die Schweiz in der besten aller möglichen Zeiten. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit 2002 absolut um rund 55% gestiegen. Sie hingegen sagen, die Lebensqualität sinkt. Haben wir es hier mit einer Art statistischen Wohlstandsillusion zu tun?
Ja, das ist immer die Frage, was man in den Vordergrund rückt. Natürlich. Wenn wir jetzt die Schweiz anschauen von der Lebenssituation heute und vergleichen mit anderen Ländern oder auch mit früher, dann haben die Menschen wahrscheinlich noch nie so gut gelebt in der ganzen Menschheitsgeschichte, wie die Mehrheit der Bevölkerung heute in der Schweiz lebt. Also tatsächlich leben wir auf sehr hohem Niveau, in hoher Lebensqualität. Aber gerade das sollte der Anlass sein, das auch zu bewahren und uns zu fragen, wie denn diese hohe Lebensqualität zustande kommt. Und da sehen wir jetzt eben Folgendes, wenn wir das anschauen, so in den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit Einführung der Personenfreizügigkeit, dann sehen wir, dass das Bruttoinlandprodukt weiterhin wächst. So in den letzten Jahren ist es so ungefähr um 1% gewachsen pro Jahr. Aber wenn wir dann schauen, den Wohlstand pro Kopf, dann sehen wir, der wächst fast gar nicht mehr. Wenn wir da die letzten 3 Jahre einmal zum Maßstab nehmen, dann sehen wir, das ist mehr oder weniger konstant geblieben. Also nur noch ganz marginal hat das zugenommen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, und das haben Sie ja schon in der Einleitung betont, dass mit dieser Zuwanderung verstärkt Probleme verbunden sind, also zunehmend dichter Stress, das heißt eben immer mehr überfüllte Straßen, Verkehr, immer mehr Staus, dann aber vor allem die steigenden Mietpreise, die damit verbunden sind, die Zersiedelung des Landes, die eigentlich alle der Lebensqualität abträglich sind. Und da müssen wir dann die ökonomische Frage stellen. Wollen wir für etwas mehr Wohlstand immer noch größere Einbußen eigentlich der Lebensqualität in Kauf nehmen? Und die Antwort ist dann wahrscheinlich nein. Nicht? Es lohnt sich eben nicht für sehr kleine Gewinne noch beim Wohlstand, also Zunahme des Bruttoinlandproduktes pro Kopf, dann eigentlich immer größere Einbußen in der Lebensqualität hinzunehmen.
Sie sprechen psychologische und raumplanerische Komponenten an, die man auch in Diskussionen an Stammtischen oft hört. Laut Umfragen wünschen sich die meisten Schweizer nach wie vor eine überschaubare, weniger dicht besiedelte Umgebung, die Hüsli-Schweiz, wie man das bei uns nennt. Die Befürworter einer weiterhin unbegrenzten Zuwanderung entgegnen oft, diese Urbanisierung, das sei nun mal der moderne Innovationsmotor, das sei nötig dafür. Ist dieser Wunsch nach Raum und Ruhe, ist das in dieser Weise ein nostalgischer Anachronismus?
Ich würde sagen, das ist kein Anachronismus, sondern das ist, was die Menschen auch heute wollen. Also die Mehrheit der Schweizer lebt lieber in einer Hüsli-Schweiz als in einer verdichteten Innenstadt. Und natürlich gibt es ein gewisses Alterssegment. Nicht? Jüngere Leute, die wohnen schon gerne auch in verdichteten Innenstädten. Aber genau die gleichen Menschen wollen dann ab einem bestimmten Alter auch wieder in die Agglomeration ziehen, träumen weiterhin auch von einem Einfamilienhaus. Und gerade dieser Traum stirbt aber zunehmend, weil das immer weniger erschwinglich wird für Schweizer. Und das ist ja dann auch etwas absurd, dass in einem der reichsten Länder der Welt es sich dann auf der anderen Seite immer weniger Menschen leisten können, ein Einfamilienhaus zu erwerben. Und da können wir am Schluss die Frage auch so stellen, nicht? Wollen wir lieber in einer 10 Millionen Schweiz leben, wo eine Mehrheit der Menschen sich diesen Traum vom Eigenheim weiterhin verwirklichen kann? Oder wollen wir lieber in einer 12 Millionen Schweiz leben, wo das dann für einen großen Teil der Menschen nicht mehr möglich ist?
Ich bin in der Vorbereitung auf ein interessantes Argument von Ihrer Seite gestoßen, das vielleicht gar nicht so oft ins Feld geführt wird. Durch die Zuwanderung, so sagen Sie, haben wir uns in der Schweiz darauf eingerichtet, gewisse mühsame, aber essentielle Berufe gar nicht mehr selbst auszuüben. Und zwar nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch beispielsweise im Ingenieurwesen, weil Schweizer lieber weniger anstrengende Studienfächer wählen. Ist das Ihre persönliche Beobachtung? Ist das so belegt?
Ja, da kommen wir ja dann auf eines der Argumente, warum eben die 10-Millionen-Initiative der Schweizer Wirtschaft immens schaden würde, weil man dann nicht mehr Zugriff hätte auf diese ganzen Fachkräfte außerhalb der Schweiz, also innerhalb der EU, und die Wirtschaft auch auf diese angewiesen ist und dass dann eben große wirtschaftliche Probleme in der Schweiz entstehen. Also dieser Fachkräftemangel wird ja dann als Argument gebracht, nicht, warum eben die Zuwanderung immer weitergehen muss. Und da müssen wir ja aber auch mal schauen, dann, wie kommt dieser Fachkräftemangel überhaupt zustande? Und da sehen wir, der ist teilweise eben auch hausgemacht. Das heißt, gerade weil es so einfach ist in der Schweiz, eben ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen, haben wir uns darauf eingerichtet, dass wir ja gewisse Jobs in der Schweiz eigentlich gar nicht mehr machen müssen. Die überlassen wir dann lieber den Ausländern. Und das sind dann eben nicht nur Billigjobs, wie jetzt zum Beispiel Jobs im Gastgewerbe oder in der Pflege, sondern wir sehen auch, dass sich Schweizer zurückziehen aus dem Ingenieursberuf, dass auch ein immer größerer Teil der Ärzte Ausländer sind. Und das liegt dann zum Beispiel auch daran, jetzt beim Ingenieursberuf, das ist ja ein relativ mühsames Studium. Da muss man relativ viel Mathematik auch anwenden, also man muss da relativ hart arbeiten. Und nachher hat dieser Job aber gar kein speziell hohes Prestige. Man ist auch noch nicht einmal speziell gut bezahlt. Und dann hat man natürlich als Schweizer nicht mehr unbedingt den Anreiz, da jetzt Ingenieur zu werden. Wir sehen es aber genauso bei Handwerksbetrieben. Also wenn wir zum Beispiel Elektroinstallateure anschauen oder Sanitäter, dann gibt es da relativ viele kleinere, mittlere Unternehmen, die eigentlich nach einem Nachfolger suchen auch. Man hätte den ganzen Kundenstamm eigentlich, man würde auch relativ gut verdienen. Aber das ist für Schweizer eben nicht mehr unbedingt notwendig, weil man will ja nicht einen Beruf haben, wo man immer früh aufstehen muss, wo man sich die Hände schmutzig macht, wenn man auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, mit viel weniger Risiko sich irgendwo anstellen zu lassen. Nicht gerade, weil es uns eben so gut geht und weil wir uns verlassen können darauf, dass wir einfach aus dem Ausland die Leute holen können, beschränken wir uns zunehmend eigentlich darauf, unseren Wohlstand zu verwalten und überlassen es dann anderen, den wirklich zu erarbeiten. Und das ist das, was ich dann als eine Art Luxemburgisierung der Schweiz bezeichne, weil in Luxemburg sehen wir diese Entwicklung noch viel stärker, weil dort ist der Ausländeranteil noch größer als in der Schweiz, vor allem auch sehr viele Grenzgänger. Und da sehen wir dann die Luxemburger, die haben sich mehr oder weniger zurückgezogen in den Staat und verwalten in gut bezahlten Jobs ihren Wohlstand und den Rest der Tätigkeiten überlässt man dann den Ausländern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja toll, wenn man das macht, dann müssen wir gewisse Dinge nicht mehr selber tun, ist ja bequem. Aber wenn es eben bequem ist, dann verliert man mit der Zeit auch gewisse Fähigkeiten. Das heißt, die Schweiz ist ja eines der innovativsten Länder der Welt und das ist einer der wesentlichen Quellen auch des Wohlstandes bei uns, dass wir eben selber auch immer wieder neue Dinge entwickeln. Und wenn man sich dazu nehmend dann auch abhängig macht vom Ausland, verliert man mit der Zeit diese Fähigkeiten. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, nicht? Wir werden so eine Art Real Madrid der Alpen. Wir kaufen uns einfach die besten Leute aus der ganzen Welt zusammen, vernachlässigen dann aber den eigenen Nachwuchs und verlieren dann gerade diese Fähigkeiten, die eigentlich unseren Wohlstand ausmachen.
Wenn ich das mal zusammenfasse, wir verlieren also durch diese permanente Zufuhr an, ich nenne es mal fertigen Fachkräften aus dem Ausland, die eigene Innovationsfähigkeit. Gleichzeitig haben wir diese Luxemburgisierung, wie Sie es nennen, dieser Rückzug der eigenen Bevölkerung in gut bezahlte administrative Staats- oder staatsnahe Jobs. Das klingt ja langfristig nicht ideal. Wie kommt es denn jetzt, dass Ökonomen sagen, diese Initiative, die Begrenzung des Wachstums, die gefährdet den Wohlstand, das müsste ja dann eigentlich eine sehr kurzfristige Sicht sein und das spricht ja nicht unbedingt für die Weitsichtigkeit dieser Ökonomen.
Nein, die Sichtweise ist im Allgemeinen auch sehr kurzfristig, indem man eben sagt, die Schweiz, die hat immer schon profitiert eigentlich von Zuwanderung und gerade jetzt, wo die ökonomische Situation weltweit so unsicher ist, das war sie im Übrigen schon immer, das hat man in allen Zeiten immer behauptet, gerade jetzt sei die Situation speziell unsicher und schwierig, also das ist nichts Neues, nicht? Jetzt sind wir ja gerade darauf angewiesen, dass wir da weiterhin diese Leute bekommen aus dem Ausland, dass wir auch keine Probleme bekommen mit der EU aufgrund der Personenfreizügigkeit und dann argumentiert man auch kurzfristig vor allem mit der AHV, nicht? Wir können ja nur eigentlich diese ganzen Sozialwerke weiterhin bezahlen, wenn da permanent junge Ausländer zuwandern in die Schweiz. Und das ist alles sehr kurzfristig gedacht, nicht auch bei der AHV, weil das geht natürlich nur, wenn in Zukunft auf unendliche Zeit immer noch weitere junge Ausländer in der Schweiz in immer größerer Zahl einwandern, weil ja diejenigen, die in der Schweiz sind, auch immer älter werden und dann später auch finanziert werden müssen. Also es wird im Allgemeinen nicht langfristig gedacht.
Wenn Probleme wie eben das Rentenproblem gewissermaßen zerstörerisch in die Zukunft verschoben werden, dann nennen Sie das ein Schneeballsystem. Da gehen Sie natürlich ziemlich weit, weil das ist eines des am häufigsten vorgebrachten Argumente gegen eine Zuwanderungsbremse, dass unsere Sozialwerke gefährdet sind. Sie sehen diese Gefahr also wirklich gar nicht.
Wir kommen eben nicht darum herum, länger zu arbeiten. Und das ist das, was natürlich nicht angesprochen wird im Moment, weil es unpopulär ist, weil man da mit ein paar Vorlagen gescheitert ist in der Vergangenheit. Aber wenn wir wirklich die Ursachen bekämpfen wollen, und das ist der demografische Wandel, nicht, den bekommen wir nur in den Griff, indem wir eben letztlich auch länger arbeiten. Die Frage ist allerdings, wie man das organisiert. Und bisher wurde das immer so als eine starre Regelung dann präsentiert. Alle müssen von jetzt an irgendwie bis 67 arbeiten. Und ich glaube, man müsste das anders aufstellen, nämlich als Chance, dass man das als Angebot sozusagen formuliert an die Bevölkerung, ihr könnt alle länger arbeiten, wenn ihr wollt, und ihr profitiert dann finanziell auch davon, wenn ihr länger arbeitet, was im Moment nicht der Fall ist. Und ich glaube, unter diesen Umständen verliert dann das auch seinen Schrecken, weil es in Wirklichkeit eigentlich eine größere Zahl von Menschen gibt in der Schweiz, die gerne noch länger arbeiten würden als bis 65.
Kommen wir zu einem weiteren Argument der Gegner der Initiative. Diese warnen, dass eine Deckelung der Bevölkerung auf 10 Millionen den Staat quasi zu einer riesigen bürokratischen und planwirtschaftlichen Zuteilungsmaschine für Kontingente machen würde. Nun gibt es aber ja durchaus auf die ganze Welt bezogen Länder, die ihre Demografie ziemlich strikt unter eigener Kontrolle halten. Sehen Sie da beispielhafte Fälle?
Ja, zunächst mal steht nirgends in dieser Initiative, dass wir zurückkehren müssen zu diesem System der Kontingente. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man Zuwanderung steuern kann. Verschiedene Länder haben Punktesysteme. Es gibt auch diese Möglichkeiten einer Kurtaxe, nicht, dass man sich sozusagen einkaufen muss dann in die Sozialsysteme eines Landes. Also da gäbe es unterschiedlichste Möglichkeiten, die mehr oder weniger bürokratisch sind. Also man kann das auch mit wenig Bürokratie bewerkstelligen. Und dann gibt es natürlich ganz extreme Beispiele, wie zum Beispiel Japan. Nicht? Das erscheint uns ja fast unglaublich, wie das in Japan ist. Nur sehen wir auf der anderen Seite dann auch, dass eben in Japan dann eine ganz andere Entwicklung resultiert, wenn wir das Bruttoinlandprodukt pro Kopf anschauen. Und das ist ja interessant, wenn wir da mal die letzten 3 Jahre betrachten. Dann sind nämlich die Schweiz und Japan etwa mit der gleichen Wachstumsrate gewachsen. Also die absolute Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes lag real unter Berücksichtigung der Inflation bei etwa 1%. In der Schweiz hat das dazu geführt, dass das Bruttoinlandprodukt pro Kopf praktisch stagniert hat, also nur noch ganz wenig gewachsen ist. In Japan ist es hingegen um mehr als 1,5% gewachsen. Warum? Ja, weil in Japan gleichzeitig die Bevölkerung geschrumpft ist. Damit sage ich jetzt nicht, Japan soll ein Vorbild sein für die Schweiz und wir sollen das so handhaben wie in Japan, aber es zeigt nur auf, welche unterschiedlichen Möglichkeiten bestehen und dass eben dieses Argument nicht gilt. Wir können nur ein Wachstum haben, wenn wir diese Zuwanderung ermöglichen. Japan hat diese Zuwanderung praktisch gar nicht und hat in den letzten Jahren ungefähr dasselbe Wachstum wie die Schweiz.
Was man auch oft hört von der Gegnerseite ist, wir erkennen ein Problem an, wir müssen irgendetwas tun, aber diese Initiative löst keines der genannten Probleme, zum Beispiel das Thema Wohnungsnot. Da heißt es, das ist ein hausgemachtes Problem durch zu viele Bauvorschriften in den Städten. Das heißt, dann würde uns eine reine Deregulierung schon weiterhelfen. Würde das aus Ihrer Sicht reichen?
Nein, also ich meine, der große Elefant im Raum ist natürlich die Zuwanderung beim Wohnen. Wir haben ja steigende Mietpreise, wir haben steigende Einfamilienhauspreise, wir haben steigende Mehrfamilienhauspreise, wir haben steigende Bodenpreise und die Bautätigkeit, die kann nicht Schritt halten, nicht mit dieser neuen Nachfrage, die eben da entsteht über die Zuwanderung. Aber wenn sie jetzt natürlich Schritt halten würde, dann wäre das auch nicht positiv. Das würde heißen, es geht nur mit noch mehr Zersiedelung, nicht? Weil die Baulandreserven sind weitgehend ausgeschöpft in der Schweiz. Das heißt, wir müssen dann nochmals verstärkt heute landwirtschaftlich genutztes Land, Ackerflächen, nicht zu Bauzonen machen. Da ist dann die Frage, ob wir das wollen. Wollen wir die Landwirtschaft aufgehen, weitgehend im Mittelland in der Schweiz, um noch mehr bauen zu können? Und das andere ist dann die Verdichtung in den Städten. Wir sehen aber aus diversen Umfragen, Menschen wollen nicht unbedingt in hochverdichteten Städten leben. Und dann kommt noch das nächste Problem, dass man damit auch eine Konzentration fördert auf dem Immobilienmarkt. Weil diese Verdichtung, das sind dann meistens Großprojekte, nicht, wo man Gebäude aufstocken muss oder wo man entsprechend die Wohnungen umgestalten muss. Das können sich im Allgemeinen nur große Immobilienfirmen dann leisten, diese Großinvestitionen. Also was man damit dann auch fördert, ist eigentlich, dass immer mehr Immobilien nicht mehr einzelnen privaten Eigentümern gehören, sondern nur noch ein paar großen Immobilienfirmen.
Ein strittiger Punkt ist auch diese starre Grenze von 10 Millionen Menschen, also eine klare numerische Grenze, die zu einer quasi radikalen Blockade führen würde. Sie selbst haben in einem Gespräch im Vorfeld signalisiert, dass dieser Deckel bei einer extremen ökonomischen Dringlichkeit im Nachhinein ja auch angepasst werden könnte. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist denn in diesem Fall eine Verfassungsinitiative, die ja sehr klar etwas vorgibt, überhaupt das richtige Instrument?
Ja, es ist wahrscheinlich das einzige Instrument, das wirkt. Nicht mal, wenn man keine Grenze vorschreibt, dann bleibt die Politik untätig. Also es geht wahrscheinlich eben nur mit diesem Druck, dass man da wirklich eine bestimmte Grenze festschreibt. Und die ist ja dann am Schluss auch eine Art Rückendeckung, nicht jetzt bei Verhandlungen der Schweiz mit der EU, weil dann kann man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt diese Initiative, nicht? Und wir müssen jetzt eben etwas tun, weil das Volk so entschieden hat in der Schweiz. Wenn da aber keine klare Grenze drinsteht, dann findet man immer Wege, das wieder zu umgehen, weil natürlich dann entsprechend auch hart aufgetreten wird bei diesen Verhandlungen von der EU-Seite und die Schweiz sich dann da sehr schnell auch einschüchtern lässt. Also insgesamt stärkt das dann auch eigentlich der schweizerischen Verhandlungsposition den Rücken. Jetzt gilt ja das dann im Jahr 2050, das heißt im Durchschnitt könnten immer noch etwa 40.000 pro Jahr einwandern in die Schweiz. Und dann kann man da natürlich 2050 nicht Erbsenzählerei betreiben. Da muss man dann schauen, wo stehen wir da bevölkerungsmäßig? Wie sieht das aus mit der weiteren Entwicklung der Zuwanderung? Und dann kann man natürlich auch wieder mit einer weiteren Initiative zum Beispiel fordern, dass diese Deckel von 10 Millionen entsprechend verändert wird.
Man hört viele Leute aus Ihrer Zunft zu dieser Initiative, aber natürlich melden sich nicht alle Ökonomen zu Wort zur Nachhaltigkeitsinitiative. Ist es denn so, wie es ein bisschen scheint, dass Sie da der einsame Rufer unter den Ökonomen sind? Oder haben Sie den Eindruck, es gibt vielleicht auch Berufskollegen, die sich nicht richtig trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrer Haltung?
Die gibt's vielleicht auch, aber es gibt auch diejenigen, die sich trauen, wie Rainer Eichenberger aus Fribourg oder Christoph Schaltegger in Luzern. Also es gibt schon einige, die sich auch geäußert haben zu diesem Thema. Und das ist ja letztlich auch in Ordnung, dass das kontrovers diskutiert wird unter Ökonomen. Das Problem ist, dass man natürlich sehr schnell in der Schweiz, wenn man eine solche Initiative jetzt bejaht oder dafür ist, dass man dann sofort in eine Ecke gestellt wird, irgendwie als SVP-Anhänger, fremdenfeindlich und so weiter. Und solche Diskussionen sollten eigentlich geführt werden können, nicht ohne, dass man da mit bestimmten Ideologien in Verbindung gebracht wird.
Ziemlich allein ist auf jeden Fall die SVP, die Urheberin der Initiative. Die anderen großen Parteien lehnen sie ab. Ist es für Sie eigentlich ein Frustfaktor, dass andere, auch bürgerliche Parteien, nicht mehr auf Ökonomen wie Sie hören?
Nein, das würde ich nicht mal so sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass sie nicht auf mich hören. Es ist natürlich mehr einfach eine Interessenabwägung bei diesen Parteien. Und da stehen natürlich die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen der Schweiz einfach im Vordergrund. Und wenn man jetzt rein wirtschaftlich denkt, auch von Unternehmerseite, nicht, dann ist tatsächlich das ein Vorteil, diese Personenfreizügigkeit und die Möglichkeit, einfach unbeschränkt Menschen aus dem EU-Raum zu rekrutieren. Also ich würde wahrscheinlich auch so denken als Unternehmer, nicht? Wenn ich die Wahl habe, aus einem riesigen Pool auszuwählen, aus der gesamten EU und da wahrscheinlich sogar noch weniger zahlen muss, als wenn ich jemanden aus der Schweiz nehmen muss, nicht? Der vielleicht schon älter ist. Da habe ich vielleicht auch Angst, dass der sich überhaupt noch etwas sagen lässt von mir. Da erwarte ich nur Schwierigkeiten. Also da ist es schon wesentlich einfacher, wenn man da unbeschränkt einfach Leute aus dem Ausland anstellen kann. Aber vielleicht sollten wir auch mal noch erwähnen, nicht mit dieser ganzen Personenfreizügigkeit und so weiter. Das ist ja ein sehr liberales System, wenn wir hier die Personenfreizügigkeit mit der EU betrachten. Wenn wir sie aber mit Drittländern betrachten, und zum Teil brauchen wir ja auch Leute aus Indien oder aus China, aus den USA, nicht, dann ist es natürlich ein äußerst restriktives System, das wir im Moment in der Schweiz haben. Also das ist nur eine sehr spezifische Freizügigkeit.
Zum Schluss, Binswanger, Sie sind kein Politologe, Sie sind auch nicht Leiter eines Umfrageinstituts, aber mich interessiert dennoch Ihr Bauchgefühl. Was sagt Ihnen das über den Ausgang am 14. Juni?
Ich würde sagen, das ist vollkommen offen, wie diese Abstimmung ausgeht. Da wage ich keine Prognose.
Sie würden aber weder ein Ja noch ein Nein als die Vollkatastrophe für das Land, für die Zukunft des Landes bezeichnen?
Nein, Katastrophen werden immer heraufbeschworen vor solchen Abstimmungen. Aber selbstverständlich ist weder ein Ja noch ein Nein eine echte Katastrophe für die Schweiz.
Die Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz und die Stimme des Ökonomen dazu, Sie hörten Professor Matthias Binswanger. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich, dass ich mich hier zu solchen Themen äußern darf.